Heute im New Lawyers Podcast Christian Gahr, Rechtsanwalt und General Counsel bei dem Unternehmen Zender.
Also in der Nutshell muss man sagen, es gab keine richtige Rechtsabteilung. Und da wusste ich aber auch, das ist Chance und Herausforderung zugleich, weil wir waren damals, glaube ich, schon bei 600, 700 Mitarbeitern und einer recht hohen Bewertung. Jetzt noch nicht irgendwie eine Milliardenbewertung, aber man wusste, wo die Reise hingeht.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Christian Gahr ist Rechtsanwalt und General Counsel bei dem Unternehmen Zender. Warum er sich als Partner in einer Großkanzlei trotzdem für den Wechsel in ein Unternehmen entschied, wie man eine Rechtsabteilung from scratch aufbaut und was den Job eines GC ausmacht, das werden heute unsere Themen sein. Schön, dass du da bist, Christian Gahr.
Ja, hi Alicia, freut mich sehr.
Und wir starten natürlich mit einer Icebreaker-Frage, vor allem, weil du mir gerade gesagt hast, dass du letzte Nacht nicht so viel geschlafen hast. Umso besser also mal direkt damit zu starten. Was kann dir denn ein Lächeln auf die Lippen zaubern, obwohl du einen schlechten Tag hast, zum Beispiel, weil du vielleicht geschlafen hast?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja zwei kleine Kinder und mit dem schlecht Schlafen, das ist, also man fängt an, das irgendwann relativ zu sehen. Aber tatsächlich ist es so, aus dem privaten Bereich, also morgens früh, meine Kinder zaubern mir also regelmäßig ein Lächeln auf die Lippen, weil es einfach wahnsinnig süß ist. Und ansonsten lässt das auch den Alltagsstress manchmal vergessen, wenn man dann wirklich ganz bei den Kindern ist. Und beruflich ist es tatsächlich so, wenn es, was mich am meisten freut, wenn man Prozesse strukturiert hat, schon in einige Zeit voraus und dann kommt eine Situation, in der man merkt, gerade in der Rechtsabteilung, die Prozesse funktionieren, greifen so ineinander, dass man einfach sauber, effizient und auch on time abliefern kann und man einfach zufrieden ist, dass man den Prozess in weiser Voraussicht richtig gestaltet hat. Das ist eigentlich das, was, finde ich, abseits vom Fachlichen die Arbeit sehr befriedigend macht.
Greift auf jeden Fall auch schon ein bisschen vor zum Thema, was eigentlich Aufgaben eines General Counsel sind. Spoiler, anscheinend nicht nur Jura. Ganz interessant, aber fangen wir mal ganz weit vorne an. Bei der juristischen Ausbildung, die du natürlich ja trotzdem auch durchlaufen musstest. Wie hast du die denn damals so wahrgenommen?
Oh, da muss ich ja ganz tief in der Erinnerungskiste kramen, weil ich das tatsächlich einigermaßen erfolgreich verdrängt habe. Auch insoweit ein kleiner Spoiler. Also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen dem ersten Examen, einem bei mir dazwischen liegenden Promotionsstudium und dem zweiten Examen. Also ich muss gestehen, das erste Examen habe ich nicht in allzu guter Erinnerung. Das fand ich ehrlich gesagt schon damals etwas, wie sage ich es jetzt diplomatisch, also ich fand das alles sehr skurril, ehrlich gesagt.
Und ich wollte gerade sagen, du musst das hier nicht diplomatisch sagen. Aber, das ist hier ein Safe Space.
Sehr gut. Na, ich fand es aufgestanden alles sehr skurril. Das fing einfach im Grunde, hat man so die ersten paar Semester und da fängt es ja eigentlich schon an mit der Absurdität. Es ist ja ein Studium, bei dem man bis zum Examen wahnsinnig viel lernen muss. Aber diese ganzen Leistungen, die man muss, es wird ja auch abgefragt und du hast ja dann nach jedem Semester deine Klausuren, für die man wahnsinnig viel lernt. Was eigentlich totaler Quatsch ist, weil keine einzige dieser Noten bringt dir ja irgendwas fürs Examen. Das ist ja alles komplett heiße Luft. Diese ganzen Noten sind ja alle für den Eimer. Und da kannst du noch so gut vorher arbeiten, wenn das im Examen nicht funktioniert, weil du vielleicht nicht so der richtige Prüfungstyp bist. Oder aus welchen Gründen auch immer. Viele Leute haben ja nun auch dann Probleme, mit dem ganzen Druck umzugehen. Der baut sich dann ja auch auf. Und ehrlich gesagt, das habe ich von Anfang an nicht verstanden, warum das strukturell so schwierig gemacht wird. Weil da baut sich ein wahnsinniger Druck zum Ende auf. Und man hat ja immer diesen Spruch, wenn das Examen verhaust, dann hast du Abitur und Führerschein. Und das finde ich ehrlich gesagt unangemessen, wenn man sich anschaut, wie andere Studiengänge mittlerweile aufgebaut sind mit Bachelor, Master. Ich verstehe natürlich die Notwendigkeit eines sogenannten Staatsexamens, bei dem der Staat am Ende sozusagen die Leistung abnehmen muss, damit man da sich irgendwie, so denkt ja der Staat, irgendwo an seinen Wohnhaus ein Messingsschild klebt und sagt so, ich bin jetzt Rechtsanwalt und jetzt kann mich jeder besuchen kommen mit welchen rechtlichen Problemen auch immer. Also das ist mir klar. Dennoch, glaube ich, kann man das anders strukturieren. Und das war eigentlich der erste Punkt, der mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Und die Tatsache, dass da so ein gewisser Disconnect war eigentlich. Du hattest dann die ersten 4, glaube ich, Semester das klassische Studium mit den ganz normalen kleinen Scheinen, hat man das damals genannt. Und dann schaltete sich zwischen diesem Block und dem Block der eigentlichen harten Examensvorbereitung ein sogenanntes Schwerpunktstudium. Da konntest du dir dann alles Mögliche aussuchen. Kriminologie, glaube ich, Rechtsgeschichte. Bei mir war es dann Bank- und Kapitalmarktrecht. Alles Themen, die mit dem Examen absolut gar nichts zu tun haben. Also um es in einem Satz zu sagen, du hörst es schon raus. Ich fand es extrem nervig, dass die Ausbildung so designt ist, dass man fast den Eindruck gewinnt, da wird es einem bewusst schwer gemacht. Und das habe ich nicht verstanden.
Ja. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, du warst kein großer Fan vom Studium bis zum ersten Examen oder zumindest nicht von dem Aufbau des Studiums. Trotz deiner etwas schlechten Erfahrungen in dem Bereich, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich teile das auch, hast du aber ein Promotionsstudium angefangen und auch abgeschlossen. Was waren denn deine Erfahrungen hier im Vergleich dazu?
Ja, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere Hörer, wie ist es denn am Ende nur ausgegangen eigentlich, wenn es so schrecklich war. Also im oberen mittelmäßigen Bereich, würde ich mal sagen. Also war jetzt kein Prädikatsexamen, knapp dran vorbei. Ich habe dann auch nochmal einen Verbesserungsversuch gemacht. Der ist mit einer wesentlich besseren mündlichen und schlechteren schriftlichen Ergebnissen ausgegangen. Also mehr oder weniger same, same. Mhm. Aber es war gut genug, um damit ohne Probleme also ein Promotionsstudium zu beginnen. Und ehrlich gesagt, ich habe das, ich glaube, aus Verlegenheit und auch ein bisschen, weil ich dachte, du musst das jetzt kompensieren, dass das im ersten Examen nicht so perfekt gelaufen ist, angefangen. Gleichzeitig wollte ich aber auch nochmal was anderes sehen als dieses verschulte Akademische. Und ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen die Schnauze voll von Skripten und Repetitorien. Und ich wusste, wenn ich da jetzt sofort ins Referendariat springe, dann könnte es sein, dass mir die Puste ausgeht zwischendrin. Und das wollte ich unbedingt vermeiden und dachte, vielleicht versuchst du einfach nochmal was anderes und näherst du dich dem ganzen Jura-Thema vielleicht nochmal akademischer im Sinne von mal ein Thema mal richtig sauber beleuchten. Und so kam so ein bisschen die Idee und ich habe damals promoviert im Energierecht, also über erneuerbare Energien. Das war damals ja schon ein spannendes Thema, dass das so ein heißes Thema wird, wie es jetzt ist, war damals nicht absehbar. Mhm. War also ein energiewirtschaftsrechtliches Thema und genau, das lief eigentlich sehr gut. Ich war damals auch nicht am Lehrstuhl beschäftigt, sondern ich habe nebenbei so ein bisschen gearbeitet, aber im Wesentlichen mich auf das Promotionsstudium konzentriert und hatte einen Doktorvater in Hannover, der also sehr flexibel war und sagte, Herr Gasi, machen das bitte, wie Sie das möchten. Und genau, dann habe ich mal so munter angefangen und dann gab's, ich fand das alles sehr gut, weil man sehr viel Freizeit hatte, wenn man denn wollte und man konnte das alles sehr gut sich einteilen. Und es war eben nicht so verschult und es war nicht so viel Druck dahinter und es war eben etwas flexibler. Das kam mir also vom Naturell ehrlich gesagt entgegen. Dann gab's einen kleinen Warnschuss, nachdem ich, glaube ich, so den ersten Abschnitt fand ich ganz gut fertig gemacht hatte. Da hatte ich dann schon so 60, 70, 80 Seiten, glaube ich, weiß gar nicht. Und mein Doktorvater war so freundlich, mir anzubieten, dass ich das abschnittsweise einreichen darf, damit ich nicht eben wie im ersten Examen, da dann am Ende kommt irgendwie die bittere Wahrheit zum Schluss, sondern man hat schon so ein bisschen zwischendrin mal so ein bisschen Guidance, wo die Reise hingeht.
Mhm. Aber immerhin schon so 60, 70, 80 Seiten ist ja doch auch schon relativ viel Arbeit reingeflossen.
Ja, ja, absolut. Und das sind ja immer die schwersten, weil man das Thema ja erstmal für sich erschließen muss. Und ich erinnere noch, das habe ich noch zu Hause, das war ein ausgesprochen freundliches Schreiben meines Doktorvaters, der mir dann ganz freundlich schrieb, dass er das alles total super findet. Ich müsse mir aber doch mal Gedanken machen über den schlussendlichen Umfang meiner Arbeit, weil dieses Kapitel könne man so durchaus verwenden, dann müsste die gesamte Doktorarbeit aber sicher 1000 Seiten haben. Also Klammer auf, das, was du da gemacht hast, ist Vorarbeit, die kommt aber bitte nicht in die Arbeit. Und das war so ein kleiner Warnschuss, wo ich dachte, okay, so ganz so ein Spaziergang wird das hier auch nicht. Und dann war es aber alles on track und lief eigentlich sehr gut und ja, und habe dann da so munter dran weitergearbeitet, hab mal so meinen Arbeitsalltag strukturiert ein bisschen, bin dann immer zu einer bestimmten Uhrzeit in die Uni gegangen, hatte dann reservierten Arbeitsplatz. Ich habe das von Hamburg aus gemacht, weil ich damals da gelebt habe. Und ja, und habe dann, wie lange war das? Ungefähr ein Jahr habe ich das gemacht. Und
ach, das ist aber relativ kurz, oder?
Ja, ich war relativ, also fleißig, weiß ich nicht, müssen andere beurteilen, aber relativ zielorientiert, weil ich eben auch gesagt habe, nach einem Jahr möchte ich den akademischen Recherche und eigentlich den echten juristischen Arbeitsteil abgeschlossen haben, weil ich dann doch auch mal das Referendariat beginnen will. Und so hatte ich mir das strukturiert und es hat auch genauso funktioniert eigentlich, dass ich dann damit fertig war, dass ich also nicht mehr die Bücher ständig vor mir hatte, Bücherberge und Zeitschriften, sondern ich bin ins Referendariat und der Rest war dann Feinschliff, das habe ich so ein bisschen neben dem Referendariat gemacht. Und das wurde teilweise auch ein bisschen stressiger, weil da kam dann doch mehr natürlich an Referendariat, als ich dachte. Ja, und deswegen war das so halb zwischengeschoben, halb parallel zum Referendariat.
Ja, ich kenne auch so ein paar Leute, die das auch dachten, dass sie das so locker flockig noch neben dem Ref fertig schreiben, wo das dann nicht geklappt hat. Also das muss man sich schon klar machen, dass man dann doch im Referendariat auch neue Aufgaben hat und auch auf einmal wieder ein neues Examen den Augen, wo man sich eben auch darauf vorbereiten muss, ne?
Und es bleibt vor allen Dingen, da kommen wir sicher gleich nochmal zu, es bleibt ja auch wirklich wenig Zeit. Also man hat ja das Gefühl, das Referendariat dauert 1,5 Jahre, aber das ist auch so voll mit Stationen und dann will man ja auch irgendwo, ist auch eine Lebenslauffrage, so ein bisschen auch was irgendwie nebenbei noch machen und dann diese ganzen Wahlstationen. Und plötzlich merkt man, ach du je, ich muss ja auch noch für Klausuren lernen und schreiben allen Dingen die Dinger als Übung. Und da wird es dann plötzlich heikel, weil dann bleibt da plötzlich keine Zeit mehr. Und ja, also da hatte ich ein bisschen Glück, dass ich das instinktiv, glaube ich, richtig gemacht habe, weil da war nur noch Feinschliff und ich kann das verstehen. Wer da noch dann die Bücher zur Hand nehmen muss und richtig noch Kapitel schreiben muss, also das stelle ich mir schwierig vor.
Okay, schauen wir mal weiter, wie es bei dir danach weiterging. Du bist nicht direkt ins Unternehmen gegangen. Das ist auch eigentlich nicht der typische Weg, muss man sagen, sondern die meisten gehen doch erstmal in eine Kanzlei. Hast du auch gemacht? Du warst in verschiedenen Kanzleien als Rechtsanwalt tätig. Erstmal kannst du mal erzählen, warum du überhaupt in eine Kanzlei gegangen bist und was für unterschiedliche Erfahrungen du da gemacht hast.
Ja, also da habe ich sehr unterschiedliche gemacht. Und vielleicht eine Sache vorweg, wenn man jetzt über diesen Karriereweg so ein bisschen spricht. Ich habe die Erfahrung gemacht, man muss sich auch viele Dinge einfach trauen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn der Karriereweg vielleicht etwas verschlungener ist. Also es wird ja häufiger so ein bisschen, und das ist auch so ein Thema, was sich bei mir so ein bisschen durchzieht, was sich an dem gesamten juristischen Ausbildungsweg, egal wie er verläuft, in Deutschland schwierig finde, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass das so lokal begrenzt ist. Also mit einem deutschen Jura-Examen kannst du, wenn du also wirklich als Rechtsanwalt tätig sein willst, eigentlich nur in Deutschland arbeiten. Das ist, wenn du jetzt in UK oder so studiert hast oder halt Common Law gemacht hast, das ist eine ganz andere Welt, weil sie einfach ein bisschen größer ist. Das ist das Erste, was mich gestört hat. Das Zweite, was problematisch ist, ist, ich glaube, es bedingt oder es resultiert daraus, es ist sehr stromlinienförmig. Also es ist, wenn du den Weg des geringsten Widerstands gehen willst, dann machst du Examen 1, Examen 2, vielleicht, wenn du crazy bist, eine Promotion oder ein LLM dazwischen und dann ist entweder Kanzlei oder je nach Neigung und Noten Staatsdienst. Punkt. So, das war's. Und das ist sicherlich auch der vorgezeichnete Weg, wo alle nicken und sagen, jawohl, passt. Aber wenn man dann sagt, ich möchte es vielleicht doch mal anders oder ich will noch mal was anderes sehen oder gar mehrere Kanzleiwechsel, da kommt gleich die erste hochgezogene Augenbraue. Oh, wie macht sich das auf dem CV? Und das finde ich, die Angst muss man einfach ganz, ganz dringend mal ablegen. Weil wenn man weiß, was man will und zu den Entscheidungen steht, die man trifft und überall in der Lage ist, und ich glaube, das ist das Entscheidende, für sich was mitzunehmen, was einen weiterbringt, dann ist es, glaube ich, völlig unproblematisch. Und um deine Frage zu beantworten, so war es bei mir auch. Ich habe angefangen, darf man hier einen Namen nennen oder ist das
du nichts Negatives? Nennen. Du
ich darfst natürlich einen Namen nennen. Das kann man ja auch alles auf LinkedIn nachlesen. Also ich habe bei Watson Farley angefangen, weil die in sehr, sehr stark eben auch im Energierechtsbereich waren. Und da habe ich angefangen, das lag ja nahe nach der Promotion. Ich wollte auch unbedingt in eine Kanzlei, weil das zweite Examen war zwar weitaus besser als das erste, deswegen Staatsdienst hätte wahrscheinlich sogar geklappt, aber das hat mich nicht gereizt. Und aus diversen Gründen. Und ich wollte eigentlich auch immer dann anwaltlich tätig sein. Ja, und dann habe ich bei Watson Farley angefangen und ehrlich gesagt nach 6 Monaten schon gemerkt, das ist ja gar nichts für mich. Also das ist ein akademisch spannendes Thema, was ich da bearbeitet habe, aber in der Praxis, ich war so im M&A-Bereich und wir haben im Grunde Windparks und Solarparks verkloppt, um ehrlich zu sein. Das fand ich nicht sonderlich kreativ und es hat mich null getriggert. Ich fand es überhaupt nicht interessant und habe gemerkt, das musste jetzt hier dringend enden. Ich glaube, die waren mit mir auch nicht so zufrieden, ehrlich gesagt.
Das können wir ja mal klären. Also da laden wir uns mal jemanden ein und dann
bitte,
klären wir
das unbedingt. Mal. Ich glaube, es beruhte auf Gegenseitigkeit, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mich tatsächlich, es war aber sehr heilsam, weil ich gemerkt habe, hoppala, das ist hier aber alles kein Spaziergang und vor allen Dingen in dieser ganzen Kanzleiwelt, hier hat auch keiner auf dich gewartet. Und das war, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis. So ein bisschen Demut hilft dann auch einfach, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn man merkt, dass der Berg ist doch etwas steiler und größer, als man das vielleicht denkt. Und dann habe ich mich nochmal ganz unbesonnen und über einen Freund von mir, In Hamburg waren das wirklich ein paar Häuser weiter auf derselben Straße, war die Kanzlei Luther, die ja, glaube ich, jeder kennt. Mhm. Und die ist ja sehr mittelständisch geprägt. Und das ist jetzt nicht Milbank. Ja, also das wissen wir ja alle. Und da hatte ich aber einen Partner, der also mich eingestellt hat dann. Und der hatte so ein, also ist nicht despektierlich gemeint, so ein bisschen so einen gesellschaftsrechtlichen Bauchladen. Also der hat wahnsinnig viel gemacht, weil der eben auch ein klassischer Mittelstandsberater war und von so Unternehmern, die ihr Unternehmen verkauft haben, irgendwelche kleineren Angel-VC-Investments über großformatige M&A-Transaktionen mit Private-Equity-Fonds und relativ viel auch Aktienkapitalmarktrecht, Hauptversammlungen betreut, also da war alles dabei. Mhm. Gleichzeitig malen da die Mühlen ja ein kleines bisschen langsamer als in so einer Riesen-Riesen-Riesen-Kanzlei. Und das hat mich eben gereizt, weil ich habe da im Grunde nochmal so eine gesellschaftsrechtliche Grundausbildung gemacht. Ich habe es immer so meinen privaten Fachanwalt genannt, aber es war wirklich so. Und das hat mir bis heute offen gestanden am allermeisten was gebracht. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich es gemacht habe. Weil du konntest da wahnsinnig viel lernen, ich will jetzt nicht sagen in so einer Schutzatmosphäre, aber es war schon eben so, dass du mehr Zeit für die Dinge hattest. Und du konntest da in Ruhe einfach sagen, ich lerne jetzt die Dinge mal sauber. Und gleichzeitig hast du nicht so ein monströses Backoffice, wo dir alles aus der Hand genommen wird, wo man auch sehr viel Selbstständigkeit lernt und vor allen Dingen draften, also so Verträge schreiben, auch wirklich auf blankem Papier anfangen und am Ende ist es ein 40-seitiger Kooperationsvertrag. Das habe ich da auch gelernt. Ist nicht einfach gewesen, aber das ist bis heute, würde ich fast sagen, mein größtes Asset, also gerade in der Rechtsabteilung. Und das habe ich lange gemacht und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, du stößt jetzt hier so ein bisschen an die gläserne Decke, weil es eben dann doch sehr traditionell geprägt ist und ich wollte da so ein bisschen meinen eigenen Bereich aufbauen und ich glaube, da war die Erwartung, dass man da vor allen Dingen den Schreibtisch des Partners wegarbeitet für eine sehr lange Zeit. Mhm. Und ich hatte schon gemerkt, dass dieser ganze Bereich Venture Capital für mich wahnsinnig interessant ist. Komme ich gleich nochmal zu, vielleicht bei der nächsten Station. Genau, und das war aber jetzt nicht so der Fokus meines Partners und ich merkte, das wird hier nichts. Und ich hatte eine Referendariatsstation bei Taylor Wessing gemacht, in Hamburg auch. Und da hat der Chef der Venture Capital Praxis, der suchte jemanden und sagte, ja, wenn du das willst, dann kannst du gerne bei uns anfangen. Also du hast ja jetzt eine ganz gute Grundausbildung sozusagen gehabt und jetzt ist aber auch Schluss mit Ausbildung und jetzt geht's mal ins Eingemachte. Und wenn du willst, kannst du das hier machen. Und da habe ich dann gesagt, komm. Das machst du jetzt, das reizt mich jetzt irgendwie auch. Und ich hatte Taylor Wessing als ausgesprochen gute Kanzlei aus dem Referendariat in Erinnerung. Das ist keine bezahlte Werbung hier, aber es war wirklich, es war sehr, sehr gut. Und ich hatte dann nur positive Erinnerungen und dachte, komm, das ist es doch jetzt. Und so bin ich dann da gelandet. Genau.
So bist du da gelandet und nicht nur das, du bist auch erstaunlich schnell Partner geworden bei Taylor Wessing.
Ja.
Wie ist es denn dazu gekommen? Also wie lief das ab? Wie kann man sich die Arbeit vorstellen in der Zeit? Und vielleicht auch für den oder die andere hier mal einen kleinen Tipp.
Total.
Was muss man denn machen, damit man so schnell Partner werden kann?
Ich glaube, das ist jetzt sehr schwer, da einen Tipp zu geben. Also wenn ich den Tipp hätte, mit dem es klappt, dann glaube ich, würde ich nicht mehr General Counsel sein, sondern dann würde ich, das anderen Leuten für Geld erzählen.
Könntest du einer von diesen LinkedIn Business Coaches werden?
Oh ja, oh Gott.
Für den Rechtsbereich.
Ja, also das ist, genau, super. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, solche Leute. Aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, da gibt es kein Universalrezept. In meinem Fall war es, glaube ich, einfach so, dass da viel einfach ineinander geklickt hat. Was dann aber auch, das ist am Ende auch die Antwort. Es ist immer die Summe vieler verschiedener Faktoren, auch Variablen, bei denen man einfach nicht weiß, wie es läuft. Ich hätte mich davon jetzt auch nicht, also es hat bei mir, ich habe da 2017 angefangen und 2019 war ich dann der Salary Partner, heißt das bei denen, also jetzt Junior Partner sozusagen.
Ja, also 2 Jahre, das ist schon auf jeden Fall eine Ansage.
Total, aber ich bin ja auch nicht als Berufseinsteiger dahingegangen, muss man auch fairerweise sagen. Und also ich bin eingestiegen, ich glaube, das war so Senior Associate, unterste Stufe, also gerade frisch sozusagen Senior Associate und dann ging das relativ zügig. Das lag an verschiedenen Punkten. Also zunächst mal war das ein krasser Kulturschock. Und ich hatte, also wissen, ich weiß, für die, die es nicht wissen, Venture Capital ist extrem schnelllebig und da wird einfach maximaler Einsatz gefordert und es ist alles häufig mit sehr heißer Nadel gestrickt, sehr dynamischer Prozess, wahnsinnig viele verschiedene Parteien bei so Finanzierungsrunden. Also da ist ordentlich Dampf auf dem Kessel. Und gerade in der Anfangsphase, wenn man noch nicht super routiniert ist in dem Bereich, brauchst du ja für alles eh immer länger. Und du bist auch unsicher in deinem Urteil und diese Branche lebt mit Leuten, die sagen so zack, 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 ich brauche jetzt eine pragmatische, schnelle Antwort, 3 Sätze, bitte, danke, weiter. Mhm. Und da kann man sich ja vorstellen, wie schwer man sich damit tut. Und das fühlt sich an wie permanent sehr, sehr kaltes Wasser. Und damit muss man einfach lernen, umzugehen, glaube ich. Und ich hatte zugleich einen Partner, der ganz am Anfang gesagt hat, so, du kannst bei mir gerne in den Fahrstuhl einsteigen. Der fährt ziemlich zügig nach oben, wenn du willst. Musst dich aber gut festhalten. Aber wenn du dabei bleibst, dann klappt das. Und das war so ein bisschen unser Deal. Und so war das auch. Also ich habe da, war sehr arbeitsreich und gleichzeitig sehr lehrreich. Und ja, also ich habe da einfach Gas gegeben, sagen wir es mal einfach so. Und gerade dieser Venture-Capital-Bereich lag mir persönlich eben auch sehr, weil ich gemerkt habe, und das ist eben der Unterschied zu dem vorherigen Bereich, wo ich auch viel natürlich so Kapitalmarktrecht gemacht habe. Da bist du als Senior Associate oder als Associate vielleicht so irgendwo, tauchst du mal so in CC in der E-Mail auf, aber du hast da keine FaceTime mit den Mandanten, ja, im eigentlichen Sinne. Und das ist im Venture-Bereich natürlich völlig anders. Und das hat mir eben sehr zugesagt, dass das Leute sind aus meiner Altersgruppe, teilweise sogar schon drunter, die einfach dankbar sind, wenn sie einen pragmatischen, guten Rat bekommen, der aber natürlich juristisch exzellent und fundiert sein muss. Ja, und das ist, glaube ich, die Kunst in dem Bereich. Wenn man das hinbekommt, diese Brücke, dann stehen einem da sehr viele Tore offen, weil es ist auch in dem Bereich immer noch so ein bisschen, mein Eindruck, Mangelware. Ich bin ja jetzt auf der anderen Seite des Ufers sozusagen. Du hast auch immer noch super viele verkopfte, so richtige Juratypen. Die verstehen unglaublich viel von ihrem Fach, aber du musst es gerade im Venture-Bereich für Nicht-Juristen einfach sehr gut auf die Straße bringen können. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ich hatte das große Glück, dass mein damaliger Partner, Stichwort Fahrstuhl, gesagt hat, du kannst gerne ab Tag 1 rausgehen und Mandanten akquirieren. Halt mich mal so ein bisschen im Loop, aber mach du mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das führte dazu, dass ich sehr früh eigene Mandate hatte, die auch ganz gut Umsatz gemacht haben. Klar, die Billables waren natürlich entsprechend. Und das in der Summe. Plus, ich passte da gut rein. Und der Bereich, obwohl Taylor Wessing ja, also wenn man da mal so die Juva aufschlägt, sehr, sehr breit aufgestellt ist und auch sehr, sehr tief verwurzelt ist im Venture-Bereich, gerade in Deutschland, ist, glaube ich, immer Tier 1 in diesen Rankings, sind es keine Riesenteams. Das heißt, da ist noch Platz, um sich da selbst zu entwickeln. Und wenn das alles so ineinander greift und man dann sagt, so guck mal hier, und dann muss man, glaube ich, mental, letzter Satz, erkennen, dass man gerade diese Situation vor sich hat. Und dann muss man sie halt einfach ergreifen und sagen, so komm, jetzt machst du es. Und da habe ich mich dann so durchgetragen und dann ging das so.
Ja.
Genau. Und ich hatte natürlich ein super Team, muss man auch fairerweise sagen. Ist jetzt nicht nur Einzelkämpferarbeit.
Ja. Ich glaube, es ist klar, dass natürlich verschiedene Komponenten zusammenkommen müssen. Was ich ganz spannend und wichtig finde, ist auch schon durchaus mal zu betonen, dass es auch viel mit Akquise zu tun hat. Also man muss das auch wollen, man muss auch wirklich Umsätze reinbringen und im Grunde genommen eher wie ein Unternehmer tätig sein. Und ich glaube, das ist vielen nicht so klar. Das ist so, Partner werden ist so, als ob das so die nächste logische Karrierestufe ist. Aber es ist eigentlich eine ganz andere Form von Karriere. Dass du mit deinen Mandanten gut kannst, das sehen wir ja jetzt, denn du bist ja zu einem Mandanten gewechselt.
Gute Überleitung.
Genau. Das war eine Überleitung aus dem Lehrbuch. Das hat also anscheinend wirklich gut funktioniert. Sender war Mandant tatsächlich bei dir. Wie kam es jetzt also zu diesem Wechsel in Haus und vor allem, wie hast du diese Entscheidung auch getroffen?
Ja, also das war, ich glaube, die spannendste Karriereentscheidung. Und also vorweggenommen, die ging sehr schnell. Ich habe mich da nicht ewig beraten. Und das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber ich hatte irgendwann mal ganz am Anfang meiner Karriere mir mal so ein bisschen zurechtgelegt, wie das vielleicht laufen könnte. Und ich habe eigentlich immer gesagt, der Trick ist eigentlich, in so eine Großkanzlei zu gehen, wo man eigentlich ganz auch ordentlich verdient, die auch eine ganz gute Reputation hat, wo man aber nicht so völlig ausgebeutet wird und genug Zeit hat, auch selber für sich was rauszuziehen und zu lernen, ja, und einfach sich weiterzuentwickeln. Das sagte ich ja eingangs, ist für mich immer eigentlich das Wichtigste, egal wo man ist, man muss für sich selber, man darf sich selbst nicht aus dem Blick verlieren. Man muss auch verstehen, das ist jetzt hier nicht nur völlig altruistisch, gut, man bekommt natürlich auch ordentlich Geld, so ist es nicht, aber darüber hinaus, für den weiteren Karriereweg, das muss eine sinnvolle Station im Leben irgendwie sein. Und ich habe dann immer gesagt, da musst du in eine Kanzlei, wo du das irgendwie vorfindest und dann idealerweise schnell irgendwie Partner werden, wenn das irgendwie funktioniert. Weil ich glaube, und dann, wenn man dann ganz viel Glück hat, dann kommt vielleicht von irgendwoher wirklich eine attraktive Position, gerade weil man eben schon etwas senioriger ist, wo man dann vielleicht mal auf die Inhouse-Seite wechseln kann und da dann irgendwie einen coolen Job machen, so, das wäre es eigentlich. Das ist natürlich, habe ich ja irgendwann am Anfang der Karriere mal gesagt, das ist ja so Kristallkugelguckerei, das war ja klar, dass das so nicht funktioniert. Und es ist wirklich tatsächlich ohne bewusste Planung, genauso kam es jetzt. Also kann auch mal gut gehen. Und vielleicht ist das auch Autosuggestion, die dann dabei ist. Aber um die Frage zu beantworten, ich habe Sender damals akquiriert als Mandanten. Und das war, wir haben sehr viel miteinander gemacht. Ich habe die großen Finanzierungsrunden für die gesteuert und habe dann schon gemerkt, das Unternehmen, das hebt so langsam ab. und habe die große Series C Finanzierungsrunde für die gemacht und ja, und ein paar M&A-Transaktionen. Und dann fragte mich unser CEO, sag mal, es war glaube ich so einen Tag vorm Signing von der großen Transaktion. Ich war irgendwie also völlig durch, ehrlich gesagt schon, und war einfach nur froh, wenn es dann jetzt irgendwie noch einen Tag durchhalten, dann haben wir es geschafft. Und dann sagte er mir, sag mal, das können wir mal in Ruhe besprechen, wenn das Ding hier durch ist, aber hättest du Lust, mal zu uns zu kommen und das für uns exklusiv zu machen? Und das war sehr merkwürdig, weil ich habe es in dem Moment überhaupt nicht erwartet und habe sofort gesagt, jo, machen wir. Also ich habe überhaupt nicht, das wäre halt clever gewesen, ne? Also zu sagen, ja, ach, weiß nicht, so ein bisschen hard to get spielen und das wäre es gewesen, ne? Aber habe ich natürlich nicht gemacht.
Direkt so, gesagt, na, absolut,
jetzt. Läuft, das machen wir, Details besprechen
egal
wir.
Egal für wie viel.
Ja, aber dann habe ich aufgelegt und war das Erste, was ich dachte, ich hatte ein ganz gutes Bauchgefühl und habe das Gefühl gehabt, sauber, cool, das ist ja genial. Und darauf habe ich dann auch einfach so ein bisschen vertraut und gesagt, also wenn du so ein gutes Bauchgefühl dabei hast, dann wird das schon richtig sein. Alles andere müssen wir dann mal schauen. Ich will auch nicht verhehlen, dass ich natürlich dadurch bedingt auch, glaube ich, zu naiv an alles Weitere gegangen bin. Aber um die Frage gleich vorwegzunehmen, ja, ich würde es genau so nochmal machen, aber ein kleines bisschen weniger naiv vielleicht, weil man bei so einem Wechsel viele Dinge vielleicht oder tunlichst im Vorfeld bedenkt. Insbesondere, welche Situation finde ich im Unternehmen vor, was Rechtsabteilung und Co. angeht, noch mehr Gespräche führen, wie ist die Erwartungshaltung. Mhm. Das sind alles am Ende jetzt hier keine Probleme gewesen und ich fühle mich hier pudelwohl, nur es ist halt schöner, wenn man es vorher klärt. Und dann hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen länger Zeit genommen und gesagt, okay, pass mal auf, wenn ich das mache, die ersten 2-3 Monate erwartet hier hoffentlich keiner von mir irgendwie abliefern, sondern dann renne ich hier durchs Unternehmen und scoute erstmal, wie läuft das hier eigentlich? Und muss in erster Linie erstmal verstehen, wie sind die Prozesse, wie läuft das Unternehmen und dann Aufarbeitung und Umsetzung.
Lass uns mal genau da ansetzen. Einmal kannst du bitte noch mal erläutern, was das eigentlich für ein Unternehmen ist, Sender.
Ja,
ich denke mal, einige werden das jetzt auch noch nicht kennen. Und dann vor allem, in welchem Zustand hast du denn jetzt die rechtlichen Prozesse vorgefunden? Also was war denn da, als du schon Ja gesagt hattest?
Ja, genau. Also ganz kurz gesagt, Sender ist eins von diesen sagenumwobenen oder weniger sagenumwobenen in letzter Zeit Unicorns. Also wir sind ein großes Unternehmen. Wir haben jetzt rund 1000 Mitarbeiter in ganz Europa, 8-9 Tochtergesellschaften und wir sind eine digitale Spedition. Das heißt also, wir gehen zu den großen Unternehmen, Zalando, Nike und so weiter, zu allen möglichen Unternehmen und werben Transportaufträge ein und sind eine Straßenspedition, also LKW-Spedition, haben aber keinen eigenen LKW, also keinen wirklichen. Und wir decken diese Aufträge dann ein bei von uns unterbeauftragten kleineren und mittleren Speditionen. Mhm. Und da wir, also jetzt mal in einem Satz gesagt, über ein cleveres Plattformmodell mit einem smarten Algorithmus das machen, muss man sich das so ein bisschen vorstellen wie Google Maps. Je mehr das benutzt wird, desto mehr Density, desto enger wird das Netzwerk, desto besser die Datenpunkte, desto effektiver können wir fahren, desto weniger CO2 wird verbraucht, desto weniger Leerfahrten, desto effizienter, desto besser können wir unsere Spediteure bezahlen, desto schneller kommen wir in die Abwicklung für unseren Kunden und desto weniger Kapazitätsprobleme gibt's. Also idealerweise Win-Win-Win. Mhm. So ist die Logik. Das ist sozusagen in einem Satz gesagt, was wir machen. Uns gibt es seit 2015, 2016 und sind also relativ rasant gewachsen, wie man sieht. Mm. Ja, und das ist also alles extrem dynamisch hier. Also das ist schon kein LKW, ist schon ein bisschen Rocket Ship, aber das soll ja auch so sein. Und das also zu Sender. Als ich hier angefangen habe, gab es gar keine Rechtsabteilung. Und das wusste ich, weil ich das ja aus den früheren Transaktionen hatte ich ja auch keinen Legal Counterpart, da gab es keinen General Counsel. Und es gab einen Legal Counsel fairerweise, der hier, aber der war auch erst ein halbes, dreiviertel Jahr da und der hat so ein bisschen den Status Quo verwaltet, aber ja, also die Idee war, ich sollte dem dann vorgesetzt sein, da kann man sich ja vorstellen, wie berauschend der das fand. Ja, also wird jetzt keinen überraschen, dass er nicht so allzu lange dabei geblieben ist. Also man muss da, in a nutshell muss man sagen, es gab keine richtige Rechtsabteilung. Und da wusste ich aber auch, das ist Chance und Herausforderung zugleich, weil wir waren damals, glaube ich, schon bei 600-700 Mitarbeitern und einer recht hohen Bewertung. Jetzt noch nicht irgendwie eine Milliardenbewertung, aber man wusste, wo die Reise hingeht. Sah man auch an den Investoren, die beteiligt waren. Und sowas findest du weder in Berlin noch sonst in diesem ganzen Venture-Capital-Ökosystem eigentlich noch vor, dass du im Grunde so einen Blank Space hast, wo du dich reinsetzen kannst. Mhm. Weil du hast ja immer schon eine Rechtsabteilung.
Ja.
Und dann wirst du da, wenn es gut läuft, irgendwie Director Legal, Head of Legal, sowas in die Richtung. Aber General Counsel, das kannst du eigentlich, ist sehr selten. Deswegen kann man auch so einen Karriere-Move, das hatte ich ja vorhin gesagt, auch nicht wirklich planen. Mhm. Damit ist aber dann eben auch auf der spiegelbildlichen Seite extrem viel Arbeit verbunden, weil du musst im Grunde alles neu aufbauen.
Ja. Genau, das ist natürlich auch die Frage, wie macht man das denn jetzt eigentlich? Wie baut man eine Rechtsabteilung auf? Vor allem, also ich kenne natürlich das Thema schon ganz gut, auch aus anderen Unternehmen, aber das Besondere ist hier in einem vor allem besonders dynamischen Unternehmen unterwegs zu sein, was permanent wächst. Das ist natürlich schon krass, dann quasi Prozesse aufzusetzen, die dann gegebenenfalls morgen schon wieder veraltet sein könnten. Wie macht man das? Wie baut man die Rechtsabteilung in so einem Unternehmen auf?
Du bringst es auf den Punkt. Ja, das ist, also vorweg gesagt, ich wüsste es auch gern. Nein, Quatsch. Aber ich,
man lernt nein, man, wahrscheinlich also, mit der Zeit einfach.
Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich wüsste das alles. Das ist Learning by Doing und man macht auch mal Fehler und man muss ein Umfeld haben. Also drei Dinge würde ich sagen. Punkt eins ist, genau wie du richtig sagst, das ist alles Operation am offenen Herzen. Mhm. Weil es geht die ganze Zeit voran und du musst Schritt halten plus aufarbeiten, was alles, let's face it, jahrelang nicht gemacht wurde. Und das ist eben die Herausforderung. Der zweite Punkt ist, du musst Verständnis schaffen beim Management. Also je nachdem, üblicherweise General Counsel reportet immer an den CFO oder jetzt in meinem Fall, das ist aber eine besondere Situation, direkt an den CEO. Mhm. Und du musst aber im Executive Management C-Level musst du Verständnis und Wertschätzung schaffen für das, was du da tust. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Management, was sagt, oh Gott, Legal, das kostet nur Geld, die machen alles nur kompliziert. Und ehrlich gesagt, was brauchen wir die eigentlich? Mhm. Außerdem, und dann wollen die auch noch hier riesen Budgets haben für Kanzleien. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das ist eine sehr ungute Ausgangssituation, aus der erwächst aber auch gleich sozusagen der Handlungsauftrag. Weil wenn du natürlich so arbeitest, dann musst du dich auch nicht wundern. Mhm. Das heißt, du musst sehr pragmatisch sein und du musst sehr schnell lernen, diese Dienstleistermentalität abzuschütteln, die du eigentlich jahrelang ja in der Kanzlei eingebläut bekommen hast. Dieses, es gibt kein Nein, es grundsätzlich heißt es ja, wann soll das soweit sein? Gerne auch bis morgen. Und grundsätzlich jeder ist dein Mandant und du gehst an alle mit dieser hundertprozentigen aufopfernden Service-Mentalität ran. Dann wird man, gerade wenn man erstmal alleine ist, scheitern. Das wird nicht funktionieren. Weil du reibst dich auf und du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, das funktioniert nicht. Und du musst akzeptieren, dass du in so einer Situation nicht in der Lage bist, alle Probleme bis in die kleinste Verästelung erstens zu verstehen und zweitens auch noch zu beheben. Das kommt mit der Zeit, aber du musst einfach sagen, okay, wo sind die dicksten Fische, auf die konzentriere ich mich jetzt. Und so musst du dann im Grunde so eine Roadmap bauen und sagen, das sind die Dinge, die kann ich realistisch jetzt abarbeiten, die kann ich realistisch also auch als Strukturen hier aufbauen, so dass ich in der Lage bin, in Zukunft da einen sauberen Prozess zu haben. Und du musst immer einkalkulieren, dann regnet da irgendwie eine Finanzierungsrunde rein und dann bist du 3 Wochen komplett unter Wasser. Mhm. Und das muss man einfach einkalkulieren, weil so ist es eben. Und das ist eben sozusagen der Punkt, wo du dann auch gleichzeitig sehr pragmatisch sein musst. Und wenn du dann, was weiß ich, einem CFO oder einem CEO, der hier irgendwie eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, weil er 90.000 Termine am Tag hat, wenn du dem jetzt kommst mit irgendwelchen langwierigen rechtlichen Erwägungen, dann hört er nach 2 Minuten auf zuzuhören. Und das bringt dich nicht weiter, weil dann kommen wir wieder zum Anfangspunkt. Dann kommst du nicht in die Situation, wo man sagt, der hilft mir hier. Der erleichtert mir das Leben, der bringt unser Unternehmen voran, der Mensch oder sein Team hat hier einen Impact, ja, und zwar aufs Geschäft. Mhm. Und da musst du hinkommen und dann kommt der dritte und letzte Punkt. Im perfekten Fall, und ich glaube, also wir haben das jetzt hier geschafft, du musst im Idealfall, und ich würde sagen, für den CFO ist es ähnlich, so eine Form von Urvertrauen schaffen. Und das schaffst du nur durch extrem gute Arbeit und einfach, so blöd das jetzt klingt, einfach keine Fehler machen. Das klingt schwierig, aber einfach so wenig wie möglich, sodass sozusagen das Management weiß, was da aus der Rechtsabteilung kommt, das ist erste Sahne, das ist sauber gearbeitet, das ist richtig gut und die haben das von allen Seiten betrachtet, das passt. Dann läuft's einigermaßen mit dem Arbeiten. Wenn du das, um das mal das Gegenbeispiel zu bilden, stell dir mal vor, du hast einen Chef oder einen jemanden aus dem Management, der grundsätzlich das Bauchgefühl hat, oh, das kommt hier von Legal. Das gucke ich mir lieber selber noch mal 3-mal an, ob das so alles richtig ist. Da kannst du dir vorstellen, wie das dann ist. Nämlich nicht so schön und das ist dann auch ineffizient. Also ich glaube, das sind so die 3 Komponenten, die man verstehen muss. Und dann der Rest ist Einsatzbereitschaft und Wille, glaube ich. Und man muss halt einfach realistisch sein und sagen, gut, ich muss jetzt mal hier 2-3 Jahre so ein bisschen durchs Feuer gehen. Und dann kommt man da irgendwo hin, wo man hin will. Also Zuckerschlecken ist das nicht, aber es macht auch Spaß.
Also Zuckerschlecken war es ja in der Kanzlei auch nicht unbedingt. Was würdest du denn sagen, was macht den Job des General Counsels aus im Vergleich dazu? Also Partner in einer Großkanzlei warst du, warst auch mal Associate in einer Großkanzlei oder einer mittelständischen Kanzlei. Ja. Und jetzt der Job als General Counsel im Vergleich dazu. Was sind so die größten Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten?
Das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt, auch wenn sie einfach klingt.
Du hast ja ein bisschen sogar schon was gesagt. Also so diese Dienstleistermentalität, Rechtsabteilung, Kanzlei, das ist schon ein Unterschied, weil du auf einmal irgendwie Teil deines Mandanten bist und nicht wirklich mehr bedienst in dem Sinne, ne?
Ja, also richtig. Das würde ich aber ein bisschen relativieren wollen. Natürlich muss man hier, ich bin auch Dienstleister mit meiner Abteilung, für aber ein interner. Ich habe quasi nur noch einen Mandanten. Mhm. Und da ist es ein bisschen so, wie erkläre ich das jetzt am besten? Du bist zwar Dienstleister, aber du musst eine eigenständige Persönlichkeit sein. Und du musst auch Widerworte geben können. Und du musst auch sagen, also im Grunde muss man sich das so vorstellen wie so ein Equity-Partner, der so ein Trusted Advisor. Ja, also so, das ist, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, weil du eben Sparringspartner bist vom Management. Und du musst auch ein bisschen denken wie das Management. Und du musst eben, und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, sehr, sehr tief drin sein im Geschäft. Mhm. Weil dann wirst du auch, glaube ich, eher als so ein Peer sozusagen auf Management-Ebene wahrgenommen. Und wenn du immer sozusagen dich zurückziehst, da wo es dann heiß wird, wo man dann sagt, okay, jetzt wird hier mal eine geschäftliche Entscheidung getroffen, oder das kennt man ja vielleicht von so Großkanzleianwälten häufig, gerade so im juniorigeren Bereich, da sagt man, ah, das ist eine Commercial-Frage, also da bin ich raus. Mhm. Das ist Commercial, da habe ich nichts mit zu tun. Wenn man, das ist natürlich richtig so am Anfang, aber wenn jetzt ein Equity-Partner zum Beispiel oder jetzt gerade als Großkanzler, also als General Counsel, wenn du dich so aufstellst, dann bist du immer außen vor. Dann bist du nie Teil dieser Entscheidungsprozesse so richtig. Und da muss man weg von, glaube ich. Und zwar zügig. Und der Unterschied, also Associate, Senior Associate, das ist aus meiner Sicht Ausbildung. So. Und danach kommt dann die Phase, in der man Geschäft aufbaut, vielleicht auch als Juniorpartner. Und das ist der Bereich, wo man im Grunde seine eigene Brand so ein bisschen entwickelt und wo man auch, da ist man so eine kleine Ich-AG, eingebettet in der Kanzlei. Aber es ist ja, geht ja um den eigenen Business Case. So. Und der Unterschied ist definitiv, selbst in dynamischen Unternehmen wie hier bei Sender, die sehr agil und auch schlank aufgestellt sind, klassisches Startup, es sind sehr, sehr viele Strukturen. Und man muss lernen, in diese Strukturen reinzukommen und die Bedürfnisse zu verstehen der verschiedenen Abteilungen, die da auf einen einprasseln. Und man muss mit den Leuten anders zusammenarbeiten. Und diese, ich will jetzt nicht sagen herablassende, aber diese etwas von oben herab, ich erkläre euch jetzt mal, wie das läuft, Mentalität, die man als Berater ein bisschen haben muss, weil man wird ja genau danach gefragt. Die gibt es hier so nicht. Und du musst halt auch, und letzter Satz, du musst halt eben sehr viel managen auch. Und insoweit ist das nicht unähnlich zu einem, sagen wir mal, Großkanzlei-Partner, der schon ein paar Jahre gemacht hat. Du managst eben sehr viel. Du musst hier ein Team aufbauen, du hast Personalverantwortung, du hast Budgetverantwortung, du musst ein eigenes Budget bauen, du musst das Budget auch rechtfertigen, du musst das vielleicht auch mal anpassen, weil das nicht immer perfekt ist. Gerade Stichwort Dynamik, da kommen 1000, also wir haben letztes Jahr, glaube ich, 10 von den 1000 Projekten gemacht, die wir eigentlich machen wollten, und dafür 100.000 andere. Bau dazu mal ein verlässliches Budget, das ist eigentlich kaum möglich. Es muss aber trotzdem gehen. Du wirst auch an Leistung gemessen, ganz anders als vorher. Du hast nicht mehr dieses billable hours und irgendwie abgerechnetes Volumen, sondern das sind hier eben ganz andere KPIs, wie man hier gemessen wird. Und man wird auch sehr, sehr deutlich gemessen. Das ist ja alles sehr dynamisch und sehr leistungsorientiert. Und all diese Umstürze im Vergleich zu dem, was man vorher kannte, da muss man flexibel drauf reagieren und das Beste draus machen und verstehen, dass das im Grunde sehr sinnvoll ist. Und also ich kann nur für mich sagen, in den letzten 2,5 Jahren, glaube ich, also die Lernkurve war ungefähr 100-mal steiler als in allem, was ich vorher gemacht habe.
Und da war auch schon eine gute Lernkurve bei den anderen Positionen.
Aber die hört auch nicht auf. Das soll auch so sein. Also man lernt ja immer weiter und man muss hungrig und neugierig bleiben und dann wird das schon. Ich kann aber eigentlich nur jedem raten, in der Rechtsabteilung zu wechseln eigentlich.
Okay, das nehmen wir doch direkt schon mal mit. Ich würde gerne noch zum Schluss über zwei Besonderheiten mit dir sprechen. Das eine ist, du hast zu einem Unternehmen gewechselt, was VC finanziert ist. Du hast ja auch gesagt davor, der VC-Bereich, das war irgendwie voll dein Ding. Und jetzt hast du einen Mandanten, das heißt natürlich ein VC finanziertes Scale-up. Einerseits möchte ich da gerne mal wissen, wie ist das eigentlich, das als Arbeitgeber zu haben? Also was hat das für Auswirkungen? Und die andere Besonderheit, jetzt ganz anderes Thema, ist, ihr seid ein digitales Speditionsunternehmen oder eine Plattform für Speditionen. Welche Veränderungen haben sich für euch denn durch die Pandemie eigentlich ergeben? Und das sind jetzt die letzten 2,5 Jahre gewesen. also eigentlich genau Kernzeit, wo das relevant wurde, wo ich mir denken kann, dass es die Situation des Unternehmens natürlich schon nochmal verändert hat. Und wie ist das dann als Rechtsabteilung, das zu begleiten? Also zwei Besonderheiten, die mit deinem Arbeitgeber zu tun haben.
Ja, also beide Antwort auf beide Fragen ist spannend. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist, glaube ich, das Schöne ist, die Investoren sind ja in einem VC-finanzierten, auch in einem Scale-Up immer sehr präsent, zumindest die Großen, weil du hast ja, solange es eine GmbH ist, immer einen freiwilligen Beirat, so ein Advisory Board, ist ja kein Aufsichtsrat, in dem sitzen und der tagt dann regelmäßig. Und da sind natürlich alle Großinvestoren vertreten. Die üben darüber einen zwar nicht positiv gebietenden, irgendwie instruktiven Einfluss aus, aber sie können natürlich sagen, nö, machen wir jetzt anders. Hängt so ein bisschen von der Governance ab, aber im Wesentlichen geht es da um Vetorechte und was man vorher fragen muss oder wo man sich eine Zustimmung einholen muss. Und gleichzeitig sind die aber auch ein absoluter Mehrwert. Und ich sehe jetzt sozusagen im Nachhinein erst, jetzt sind es ja keine Gegner mehr, ja, sondern das sind ja jetzt meine quasi Kollegen, wenn du so willst. Weil vorher habe ich ja die Gesellschaft vertreten, auch als Anwalt. Und da ging es darum, den Einfluss dieser Leute möglichst, dieser Investoren ein bisschen klein zu halten und im Sinne des Unternehmens und ein bisschen auch natürlich der Gründer, wobei, ja genau, also berufsrechtlich sind die ja nicht unsere Mandanten, sondern die Company, aber häufig greift es ja ineinander, was die Interessenlage angeht. Und da hat man so ein bisschen so ein Gegenüberstellungsverhältnis, das ist jetzt völlig anders. Und ich glaube, die Investoren sind eigentlich ganz froh, wenn so jemand wie ich dann wechselt, weil erstens kannten die mich schon und waren einigermaßen hoffentlich happy mit dem, was ich, also die haben ja meine Bestellung hier auch approved. Von daher gehe ich davon aus, es war nicht ganz so schlecht, was ich vorher gemacht habe. Und ich glaube, die sind einfach ganz froh, dass da jemand ist, der weiß, wovon er redet. Und der auch ein gewisse, also es klingt jetzt blöd, aber so eine gewisse Parkettsicherheit mitbringt im Sinne von, wie man mit solchen Leuten redet. Das sind alles große, auch amerikanische, teils europäische Venture Capital Investoren. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Ich sehe jetzt erst, was die für einen unglaublichen Mehrwert fürs Unternehmen bringen, weil das, was man als Anwalt nicht sieht, ist im Hintergrund dieses ganze strategische Coaching und die Beratungen und Besprechungen, Empfehlungen. Teilweise wird da auch ein Netzwerk aufgeschlossen. Das ist ja also der Unterschied zwischen Stupid Money, Smart Money, wie man immer sagt. Und das ist also sehr smartes Money sozusagen. Und da gibt es wahnsinnig viel Hilfestellung und super große Kollegialität. Und das macht uns eigentlich alles einfacher, um ehrlich zu sein. Gleichzeitig sind das auch keine Leute, die das zum Spaß machen. Und natürlich haben die alle auch irgendwo die Idee, dass sie jetzt nicht Evergreen-Investoren sind, die auf Ewigkeiten hier im Unternehmen bleiben. Und natürlich wird hier auch einfach Performance erwartet. Ja, und die sind halt auch ein sehr guter Taktgeber. So kann man das vielleicht sagen. Also das macht das alles etwas schneller und dynamischer. Und das ist sicherlich ein großer, großer Unterschied zu einem klassischen Corporate, der also ein gewachsenes, vielleicht sogar ein mittelständisches Unternehmen ist. Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit einem größeren Unternehmen, was aber so in Mehrheitseigentum ist, vielleicht von einem großen Private Equity Fonds oder so. Da wird es vielleicht ähnlich sein. Und zu deiner zweiten Frage, wie sind wir durch die Pandemie gekommen? Was hat das mit uns gemacht als Unternehmen? Wir haben die Zeit genutzt, um hier bei Sender den Sprung zu machen aus den Kinderschuhen, aus dem Startup in ein Scale-Up. Also raus, wir sind jetzt aus dem Teenie-Alter, würde ich sagen, raus. Und wie wir alle wissen, ist das eine spannende Phase, die auch nicht so für niemanden ganz leicht ist. Und wir haben hier die Zeit genutzt, um einige auch nicht ganz einfache Entscheidungen zu treffen, was die Struktur des Unternehmens angeht. Wie wollen wir uns aufstellen? Was brauchen wir für eine Tech, um das hier so abzuwickeln und auch so zu skalieren, dass wir hier weitermachen können? Weil das ist ja ganz häufig bei diesen, also vom Startup zum Scale-Up und dann weiter, ist eigentlich der schwierigste Weg. Weil das Allerschwierigste ist natürlich der Sprung in die Profitabilität, aber du musst erstmal die Weichen so stellen, dass du sagen kannst, ich kann das alles so hochskalieren, dass ich hier auch irgendwann profitabel werden kann. Und das ist unfassbar schwer. Das habe ich als Anwalt vorher überhaupt, das siehst du ja alles nicht, gerade im Transaktionsbereich, dass, was das alles erfordert und wie viel auch Mut von unserem Management, um solche Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wir wissen nicht, wie das ausgeht, aber wir glauben, so ist es richtig. Und die Zeit haben wir sehr gut dafür genutzt. Gleichzeitig war das bei uns allerdings auch nicht so, wie jetzt vielleicht bei einem Reise- oder Travel-Startup. Hier war jetzt nicht tote Hose.
Also nicht totaler Shutdown bei euch.
0,0. Also wir haben ehrlich gesagt durch den Lockdown, also das Geschäft hat gebrummt. Weil
die Leute haben auch viel bestellt.
Jeder hat bestellt, jeder Quatsch kam nach Hause. Wir machen ja nur B2B-Geschäft, also wir haben ja kein Endkundengeschäft. Das heißt also, der Gorillas-Hype und Ähnliches, das hat mit uns nichts zu tun. Dennoch haben wir davon wahnsinnig profitiert. Und dann kam natürlich, wie bei allen, ein gewisser Einbruch durch diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine. Das hat alles schwieriger gemacht. Und natürlich, was wir auch sehen, Unterbrechung Lieferketten, das ist alles kein Geschenk. Aber wir sind ehrlich gesagt ausgesprochen gut dadurch gekommen.
Okay, also ich finde, das klingt wirklich wahnsinnig interessant und ich glaube, wir könnten auch noch sehr, sehr lange darüber weitersprechen.
Vermutlich.
Gerade weil du General Counsel in der Rechtsabteilung bist, ich natürlich meinen beruflichen Fokus auch dahin gelegt habe. Glaube ich, könnte das jetzt ein sehr nerdiger Podcast noch werden.
Ja, wir können uns ja entweder, vielleicht offline können wir nochmal über die...
Genau, vielleicht über das ein oder andere Prozessthema nochmal sprechen. Aber ich glaube, es hat auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck gegeben, was auch die Unterschiede sind zwischen einem Job als Anwalt, als General Counsel, Rechtsabteilung, Kanzlei, was vielleicht auch Beweggründe sein können und wie man da möglicherweise hinkommen kann, zumindest ein Weg, wie man da hinkommen kann. Dafür bedanke ich mich erstmal für dieses Gespräch mit dir. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören und sehen noch ganz viel von euch und von Zender.
Das hoffe ich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht und ja, ich kann nur sagen, man muss Mut haben und der wird meistens belohnt, wenn man die Karriereentscheidung mit dem eigenen Kopf trifft.
Das nehme ich als letzten Satz sehr gerne an. Tschüss.
Gerne. Mach's gut. Tschüss.
Das war Christian Gahr. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.